Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Und ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast Dorothea Rode besucht uns heute. Sie hilft als Aufräumcoach Menschen beim Entrümpeln der Wohnung und der Seele gleichermaßen. Und sie hat sich Gedanken darüber gemacht, was die Ordnung oder auch die Unordnung der Dinge auch mit uns selbst und mit unserer Familiengeschichte zu tun hat. Frau Rode selbst hat früh im Leben heftige Verluste durchlitten und doch den Schluss gezogen, dass viel Glück im Loslassen können liegt. Willkommen, Dorothea Rode. Schön, dass Sie da sind.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Was haben Sie denn selbst zuletzt aussortiert, losgelassen?
Also ich entrümpele traditionell über Silvester, um ins neue Jahr mit ein bisschen mehr Leichtigkeit zu gehen. Und da habe ich nochmal meinen Kleiderschrank entrümpelt. Und da war tatsächlich ein Pullover dabei, mit dem ich gerungen habe seit Jahren, weil ich ihn im Urlaub gekauft habe in England. Das war so ein schöner Platz und ich konnte mich von dem Pulli nicht trennen, aber er stand mir einfach nicht. Und deswegen habe ich ihn jetzt endlich losgelassen.
Ist sowas typisch ein Fehlkauf, an dem aber schöne Erinnerungen kleben und wo man dann sagt, naja, vielleicht brauche ich das doch nochmal.
Genau, das eine ist ein Fehlkauf, den man nicht gerne zugibt. Mhm. Das ist schon mal ein Thema. Und das zweite ist tatsächlich Urlaubserinnerungen oder überhaupt Erinnerungen, die verbunden sind mit Dingen, die lassen uns total anhaften daran. So geht's mir zumindest und ich denke vielen anderen auch.
Anhaften ist ein Begriff, der wird uns in dieser Sendung wahrscheinlich noch öfter begegnen. Die Frage ist immer, will ich diese vielen Sachen überhaupt selbst haben, weil sie zu mir und zu meiner Geschichte gehören? Oder habe ich sie bloß und sie verstopfen mir eigentlich den Weg? Darum geht es heute im Gespräch mit Dorothea Rode und ich hoffe, wir dürfen sie dabei auch ein bisschen kennenlernen. Ordnung machen. Alles in die Hand nehmen und gegebenenfalls sich davon verabschieden. Klein anfangen, das haben wir alle schon mal gehört. In der Praxis steht man dann in der eigenen Wohnung oft genug vor einem inneren Mount Everest und packt es dann oft genug gar nicht an. Dorothea Rode ist Aufräumcoach und hat jetzt ein Buch veröffentlicht, Die Magie der Dinge und die Kunst des Loslassens. Frau Rode, die verstaubte Muschel aus dem Urlaub 1998, die durchgesessene Schlafcoach aus der Studentenzeit oder das berühmte Kleid, das bestimmt, ganz bestimmt, irgendwann dann doch mal passt. Warum ist das so schwer, die Dinge anzugehen und gegebenenfalls auch mal über Bord oder aus der Wohnung zu werfen?
Ich glaube, dass Dingen eine Energie innewohnt, die mit der Anschaffung, mit der Person, die sie einem geschenkt oder vererbt hat, zu tun hat. Mit der Zeit, in der man die Sachen getragen hat vielleicht. Und damit sind sehr viele Emotionen verbunden. Und uns von diesen Erinnerungen zu trennen, gleichsam, vielleicht müssen wir das ja gar nicht, das ist die Idee dabei, dass die Erinnerungen ja bleiben, auch wenn die Dinge weg sind, aber wir haben das Gefühl, dass wir es nicht loslassen können, weil dann die Erinnerung auch schwindet oder dieses positive Gefühl, was wir zu diesem Gegenstand haben.
Da hängt also viel mehr dran als Portion Faulheit oder sich nicht in den Hintern treten können, da hängt viel mehr dran.
Da hängt viel mehr dran. Und je mehr man als Last noch aus der Familie mitträgt, umso schwerer wird es. Also Menschen, die einen Armuts- oder Fluchthintergrund haben, denen fällt es häufig ganz, ganz schwer, Dinge loszulassen, weil die wie einen Familienauftrag haben, dass die Familie nie wieder arm sein darf.
Das ist natürlich eine Nummer größer, als wenn man es nicht schafft, sich von den Klamotten, die schlicht zwei Nummern zu klein sind, zu trennen. Können Sie mal ein Beispiel dafür geben, was Sie da meinen? Wenn Sie sagen, da haftet eine ganze Geschichte an und deshalb ist die innere Barriere so hoch, das auch mal loszulassen?
Bei zum Beispiel Kleidung, die zwei Nummern zu klein geworden ist, hängen wir natürlich an einem Körperbild, was wir vielleicht mal erfüllt haben vor einer Weile und wünschen uns das sehr zurück. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der dünn sein besser ist als dick sein. Das heißt, wir schämen uns. Das heißt, wir sehnen uns nach einem idealen Körperbild zurück, was wir vielleicht hatten, als wir noch jünger waren, aktiver, einen anderen Metabolismus hatten. Und so ist dieses Kleidungsstück eine Erinnerung an gleichsam bessere Zeiten. Und schon das lässt uns festhalten und natürlich auch, das war mal teuer, das ist noch gut. Und trotz alledem ist es so, wir machen den Schrank auf, sehen das Kleid da hängen und uns sinkt das Herz, weil wir es jedes Mal angucken und denken, ach, wenn ich nur da wieder reinpassen würde. Und trotzdem können wir es nicht hergeben, weil zu viele vielleicht Ängste damit zusammenhängen, einen Fehler zu machen. Dabei, wenn ich mir vorstelle, abzunehmen, möchte ich mir vielleicht sogar was Neues kaufen.
Könnte sein, dass man dann vielleicht sogar ganz anderen Geschmack entwickelt hat in der Zeit. Nun haben Sie, Frau Rode, das Aufräumen zu Ihrem Beruf gemacht. Wer kommt zu Ihnen?
Es sind hauptsächlich Menschen, die in einer übervollen Wohnung wohnen und darunter leiden. Es gibt auch Menschen, die in übervollen Wohnungen, aus meiner Sicht übervollen Wohnung wohnen, die aus ihrer Sicht aber finden, dass das genau die richtige Menge ist. Und die sind glücklich und mit denen habe ich nichts zu tun und möchte ich auch nichts zu tun haben im Sinne von, denen, die brauchen keine Hilfe. Die sind glücklich.
Aber was passiert dann, wenn jemand unglücklich ist und Sie stehen da in einem mittleren Chaos? Ich hörte, Sie packen selbst nicht mit an. Was passiert denn dann?
Wir sprechen darüber. Was ist die Hürde? Viele Menschen, die ergreift eine unfassbare Müdigkeit, wenn sie versuchen anzufangen, aufzuräumen oder zu entrümpeln. Die kommen über diese Hürde nicht. Deswegen müssen wir zunächst mal nach den Gründen forschen. Wo ist diese Hürde? Zeit und Faulheit ist es nie. Die Menschen haben die Zeit, die Menschen haben Kraft für andere Dinge, aber das ist etwas, was sie nicht schaffen. Das heißt, wir kommen dahinter, woran liegt's? Was ist die größte Angst beim Loslassen? Was befürchte ich?
Und was ist dann in der Praxis vielleicht doch ein guter erster Schritt? Irgendwann muss man ja dann doch mit dem, ich sag mal, Ausmisten beginnen.
Wir fangen tatsächlich oft gemeinsam an, schon gleich in der ersten Stunde, damit ein Erfolgserlebnis da ist und damit jemand dabei ist. Ich fasse deswegen nichts an. Also ich kann natürlich mit anpacken, aber ich bin nicht diejenige, die sagt, so das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das entscheidet allein die Kundin, der Kunde. Es sind nicht meine Dinge, deswegen habe ich Respekt davor. Und dann fangen wir mit Sachen an, wo es leicht fällt.
Also die durchgeschabten Handtücher, die man eigentlich nie mehr braucht.
Genau, für manche Leute ist das einfach, durchgeschabte Handtücher wegzugeben. Andere sagen, die sind noch von meiner Oma, das geht gar nicht, ich fange mit Büchern an.
Wobei vielen dann ein Riss wäre, ich gebe doch keine Bücher weg.
Genau.
Wird man ganz oft.
Ganz oft, Bücher gehen gar nicht.
Es gibt Wohnungen, da nehmen die Bücher ein ganzes Zimmer ein und ich frage mich immer, braucht man nicht Licht, Luft und Sonne? Aber Sie haben vorhin schon das Wort Gefühlserbschaften benutzt. Das taucht auch in Ihrem Buch ziemlich oft auf. Das ist ein Schlüsselbegriff. Was meinen Sie damit?
Wir sind geprägt von unserer Vergangenheit und unseren Vorfahren. Und wenn in unserer Familiengeschichte unverarbeitete Trauer quasi unterhalb des Bewusstseins weitergegeben wurde an die Nachfahren, dann belasten uns diese Gefühlserbschaften, also diese Traumata, Trauer, diese Dinge aus der Vergangenheit, die in Deutschland eigentlich jede Familie hat.
Können Sie mal ein Beispiel geben, wo Ihnen so eine Gefühlserbschaft besonders aufgefallen ist, wo sie besonders hinderlich war?
Es gibt Menschen, das erlebe ich vergleichsweise oft, die ganz große Probleme haben, Sachen zu packen für den Urlaub. Denen bricht der Schweiß aus. Ich habe gehört schon von Leuten, die tatsächlich in Tränen ausbrechen beim Packen. Dabei sollte es eigentlich eine Vorfreude geben. So, wir fahren jetzt weg, eine leichte Zeit kommt auf uns zu. Aber nein, sie brechen schier unter dieser Last, packen zu müssen, zusammen, schieben alles bis zur letzten Sekunde auf. Und da kann man mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass da ein Flucht- oder Vertreibungshintergrund gibt, wo die Vorfahren traumatisch erlebt haben, in ganz kurzer Zeit packen zu müssen und für immer ihre Heimat verlassen zu müssen. Und dieser Stress, dieses Trauma hat sich vererbt und die Kinder, Enkel, Großenkel wissen überhaupt nicht, wie ihnen geschieht. Das sind Momente im Leben, die man sich selbst eigentlich nicht erklären kann, wo man emotional wird, ohne dass es mit dem eigenen Leben eigentlich zusammenhängt.
Wo sich was widerspiegelt, weil es unbewusst weitergegeben wurde.
Genau.
Wenn ich nochmal zurückgehe zum Pragmatischen und Sie ganz einfach frage, räumen Sie eigentlich gerne auf, Frau Rode? Was sagen Sie mir dann?
Ich liebe es. Ehrlich? Ich liebe es, aufzuräumen. Ich sage immer, alles ist irgendwie eine Lösung für ein darunterliegendes Problem. Für mich ist Aufräumen die Lösung für innere Unruhe. Wenn ich belastet bin, nervös bin, überfordert bin, dann brauche ich eine klare, aufgeräumte Umgebung und dann wird es in mir ruhig.
Schaffen Sie das immer? Kann ich jederzeit unangemeldet bei Ihnen zu Besuch sein?
Unbedingt. Sie können jederzeit, Sie sind jederzeit herzlich willkommen.
Ich meinte jetzt gar nicht mich, sondern Sie wissen, viele Aufräumaktionen starten, weil man Freunde hat,
genau,
die zu Besuch kommen oder die Eltern kommen zu Besuch. Dann soll es ja auch gut aussehen und oft landen dann so Dinge im Schrank,
genau,
weil man den zumachen kann.
Das ist, wir leben so wie wir glauben, dass andere uns sehen sollen. Also wir sind ja identifiziert mit unserer Wohnung und wir kennen die Erwartungen anderer und die gesellschaftlichen Erwartungen an eine saubere, aufgeräumte Wohnung. Das ist das gesellschaftlich transportierte Ideal.
Dorothea Rode arbeitet als Aufräumcoach und als Sterbebegleiterin. Ob es da Verbindungen zwischen beiden Aufgaben gibt, darüber reden wir noch. Erst einmal möchte ich gern mit Ihnen über Ihren eigenen Weg sprechen. Frau Rode, 1962 geboren und ja, Verluste loslassen müssen, jemanden verlieren. Das hat Sie sehr früh geprägt, ereilt. Sie haben mit 3 Jahren Ihre Mutter verloren, die an Krebs starb. Dann kamen im Laufe von sehr jungen Jahren noch andere Verluste hinzu, unter anderem der erste Freund, der vom Abi dann bei einem Verkehrsunfall getötet wurde. Sowas prägt ja einen Menschen sehr. Sind Sie mit dem Gefühl groß geworden, nichts ist sicher?
Es ist sicherlich ein Teil meines Lebens gewesen, diese Verluste, und ein großer Teil. Und das hat auch jahrelang dazu geführt, dass ich sehr große Angst vor Verlusten hatte. Aber es hat auch dazu geführt, dass ich gelernt habe, dass Dinge nicht so wichtig sind wie Menschen.
Mhm. Mit 3 die Mutter verlieren, dann gab es später eine Stieffamilie. Wer hat geholfen? Wer hat dem kleinen Mädchen geholfen?
Wir hatten eine wunderbare, heißgeliebte Haushälterin. Man nannte ja früher Leute mit so einer Verwandtschaftsbezeichnung. Meine Tante Neuber war das, weil man als Kind früher nicht Frau sagte, sondern Tante oder Onkel. Und Tante Neuber war für mich meine geliebte Ersatzmutter sozusagen. Und die wollte ich glücklich machen und habe dann angefangen, mein Zimmer aufzuräumen. Dann hat sie mich gelobt und gesehen. Und ich habe als Nebeneffekt erlebt, dass, wenn ich mein Zimmer aufgeräumt habe, es in mir ruhiger wurde.
Ganz früh schon?
Ja.
Dann war Tante Neuber aber auch wieder weg.
Ja, leider ist Tante Neuber aus meinem Leben verschwunden. Ich wollte eigentlich, dass mein Vater sie heiratet. Es gab aber schon einen Onkel Neuber, leiderweise. Und mein Vater war vielleicht auch nicht in sie verliebt, keine Ahnung.
Da hat man als Kind auch nicht so richtig viel Einfluss
drauf. Offensichtlich keinen Einfluss darauf gehabt. Und dann kam meine Stiefmutter ins Haus und dann war Tante Neuber weg, quasi die zweite Mutter verloren. Und jemand, die mich wirklich sehr gesehen hat in meinen Bemühungen, die ich aufgebracht habe, um quasi geliebt zu werden und gemocht zu werden, akzeptiert zu werden.
Aber eben ein Todesfall, dann mit jungen Jahren noch ein Todesfall, der erste feste Freund, die erste Liebe,
ja,
ganz, ganz große Erfahrung. Wie würden Sie sagen, haben so diese einschneidenden Erlebnisse Sie geprägt?
Es hat eine Perspektive in mir verschoben. Ich habe ja zum Beispiel 1 Jahr, nachdem mein Freund gestorben, ich bin sehr lange zur Schule gegangen, sogenannte Schulversagerin, habe dann, damals nannte man das so, heute würde ich das anders sehen, habe dann erst mit 21 Abitur gemacht und das ist mir ganz leicht gefallen, weil ich dachte, es ist so egal, ob ich Abitur habe oder nicht. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist mir schon passiert. Meine große Liebe ist gestorben. Und so geht es mir heute noch oft, dass ich denke, alles nicht so wichtig, wenn nur meinen Lieben es gut geht.
Mhm. So wie Sie hier sitzen, würde ich sagen, die Dorothea Rode ist trotz alledem ein fröhlicher Mensch, ein in sich ruhender Mensch und ein fröhlicher Mensch. Sie haben aber dann in Ihrem Lebenslauf erstmal ziemlich unordentliche Bahnen gehabt, vielleicht auch beeinflusst durch diese Jugendgeschichten. Sie haben beruflich viele Anfänge gemacht, wenige Schlüsse.
Gar keinen, kann man sagen.
Erzählen Sie selber. Sie haben eine Lehre ausprobiert, wieder aufgehört, Blumen verkauft, lange studiert. Erzählen Sie uns ein bisschen davon.
Ja, ich habe tatsächlich nach dem Abitur erstmal ein bisschen rumgejobbt in der Gastronomie. Das war damals mit ziemlich vielen Übergriffen verbunden. Das habe ich nicht so gerne gemacht. Aber dann habe ich eine Molkereifachfrau-Lehre angefangen. Die musste ich aufhören. Das war eine Molkerei mit 4 Leuten, wo ich sehr, sehr schwer heben musste. Das hat gesundheitlich
ging gar nicht.
Irgendwann hat die Ärztin gesagt, ich muss sofort aufhören da. Dann habe ich gedacht, gut, dann studiere ich Ernährungswissenschaft. Das war unfassbar langweilig. Und dann hat meine Stiefmutter gesagt, ach, du bist auch so ein sozialer Mensch. Ich glaube, sie hat sich selbst gemeint und nicht mich, aber wollte dann, dass ich Pädagogik studiere. In Ermangelung anderer Ideen habe ich mich dafür beworben. Aber 2 Jahre auf einen Studienplatz gewartet und in der Zeit im Einzelhandel gearbeitet.
Blumenverkauf zum Beispiel. Und Sie sagten uns vorab, da habe ich viel gelernt beim Blumenverkaufen.
Ja, das war ganz toll. Es war ein ganz toller, ich sage jetzt mal Beruf, weil im Einzelhandel am Bahnhof so unterschiedliche Leute kommen und es so unterschiedliche Gründe gibt, Blumen zu kaufen. Also morgens um 7 konnte man davon ausgehen, etwas rotgesichtige Herren, die waren fremdgegangen die Nacht oder hatten sie auf der Reeperbahn verbracht und mussten zu Hause gutes Wetter machen mit schönen Blumen. Das war eigentlich immer sehr lustig. Und aber auch alte Damen, die irgendwie auch so Primeltöpfe gestohlen haben, wo wir dann uns das Herz blutete und wir angefangen haben, denen immer was zu schenken, wenn die vorbeikamen. Kolleginnen, die einander gemobbt haben und dann doch wieder irgendwie ein weiches Herz bekamen. Es war wahnsinnig interessant.
Also vielleicht nicht jetzt bezogen auf Sie, alles ordentlich zu Ende gebracht, einen straighten Lebensweg, sondern viele Kurven und dabei Menschenkenntnis erworben, die heute nützt.
Unbedingt. Ja. Also ich denke, wie Steve Jobs mal gesagt hat, connecting the dots, irgendwie hat alles darauf hingeführt, auf das, was ich jetzt mache, weil ich überall Erfahrung gesammelt habe, auch in der Arbeit mit psychisch Erkrankten, Drogenabhängigen, einfach Lebenswege von Menschen kennengelernt, die wirklich krumm und krude waren und wo ich sagen kann, die haben wirklich wenig Glück im Leben gehabt.
Manches hat sich in Ihrem eigenen Leben auch gespiegelt. Sie hatten eine Stiefmutter und Sie sind selber eine Stiefmutter. Sie sind dann glücklich geworden mit einem Mann, der 2 Kinder in die Ehe gebracht hat. Wenn so 4 Menschen neu zusammenkommen, das ist ja so ein Familienmobile, da muss ja auch erstmal jeder selber seine Position finden. Wie war das für Sie, als Sie Stiefmutter wurden, selber?
Es ist mir leicht gefallen, weil ich halt eine Stiefmutter hatte oder auch noch habe, die lebt noch. Aber es war wiederum schwer, weil es ja eine andere Mutter gab. Und meinen Platz in diesem Familiensystem zu finden, war wirklich nicht leicht. Also die Kinder, die gependelt sind zwischen ihrer Mutter, die, ich sage jetzt mal, einen vollkommen anderen Lebensstil hat als ich und unserem Zuhause. Das war am Anfang ein großer Kampf und auch die Kinder, natürlich kein Kind möchte eine neue Mutter haben.
Das haben Sie selber erlebt, nicht?
Ja.
Sie wollten?
Die wollen, dass ihre Eltern zusammenbleiben, die wollen, dass Mama und Papa sich lieb haben und als ich in diese Familie kam, manifestierte sich das gleichsam, dass das jetzt vorbei ist mit diesem Traum, dass die Eltern nochmal zusammenkommen. Jetzt hatte Papa eine neue und das fanden die mäßig komisch am Anfang. Aber wir haben wirklich ein wunderbar inniges Verhältnis entwickelt.
Wie ist denn aus mäßig komisch eine geborgene Familie geworden, eine mobile Familie, die aus verschiedenen Ecken kam?
Indem zum Beispiel mein Mann immer hinter mir gestanden hat. Der hatte zwar auch wie alle, glaube ich, geschiedenen Menschen mit Kindern ein schlechtes Gewissen den Kindern gegenüber, dass er den Kindern das angetan hat, dass er es nicht geschafft hat, die Ehe mit der Mutter der Kinder aufrechtzuerhalten. Aber er hat trotzdem, wenn ich Grenzen gesetzt habe, immer zu mir gestanden. Mhm. Und das hat sehr geholfen.
Und Sie selber, gut, da war die Mutter durch den Tod verloren, Frau Neuber durch die neue Heirat, aber so die Konstellation Stiefmutter kannten Sie als Kind.
Genau.
Dann sind Sie selber eine, inzwischen sind die Kinder erwachsen. Ist das eine Position, die Sie gern, die Sie lieb gewonnen haben? Ja, mussten Sie ja, sonst wäre das keine gute Familie geworden.
Sehr. Ich habe es sehr geliebt. Ich habe es sehr geliebt, Stiefmutter zu sein. Und ich fand eigentlich auch toll, dass es diese zweite, diese biologische, diese eigentliche, wie viele Menschen sagen, Mutter noch gegeben hat, weil wir Zeit für uns hatten, mein Mann und ich. Die Kinder, wenn die bei ihrer Mutter waren, dann hatten wir Paarzeit. Das hatten meine Stiefmutter, mein Vater nie. Mein Vater hat uns keinen Schritt alleine machen lassen. Das heißt, meine Eltern haben das erste Mal, also meine Stiefmutter und mein Vater, das erste Mal alleine Urlaub gemacht, als wir aus dem Haus waren. Zum Leidwesen meiner Stiefmutter. Die hatten nie Paarzeit für sich. Und das war bei mir natürlich ganz komfortabel.
Also Stiefmutter, das merke ich, können Sie wunderbar. Eine Menge hat sie selbst erlebt und eine Menge Leben begegnet unserem Gast Dorothea Rode in ihrem Ehrenamt als Sterbebegleiterin. Wie ist dieses Ehrenamt in Ihr Leben gekommen, Frau Rode?
Ich habe durch den frühen Tod meiner Mutter wahrscheinlich immer große Angst gehabt vor Tod und Sterben. Und hatte das Gefühl, ich möchte mich dem mal stellen und dachte, ich mache ein bisschen Microdosing tot, indem ich einfach mal so einen Kurs mache zur Sterbebegleitung. Und wenn mich dann die Panik ergreift, kann ich ja wieder aufhören. Und dann stellte sich das, ich finde es ein Wunder ein, dass ich immer mehr mich dem Thema öffnen konnte und ich immer mehr gemerkt habe, wie interessant, wie sinnvoll, wie intensiv dieses Thema ist und habe meine Scheu und meine Angst sukzessive verloren.
Mhm. Was können Sie denn Menschen am Ende ihres Lebens geben und was geben die Ihnen?
Es ist häufig so, dass wir über das Leben dieser Menschen reden. Ich bin ganz ein neugieriger Mensch und frage immer, wo sind Sie aufgewachsen, was haben Sie gemacht? Und auf diese Weise erfahren diese Menschen nochmal eine große Wertschätzung für ihren Lebensweg und erleben, dass jemand das interessiert, was sie in ihrem Leben gemacht und erlebt haben und können auch selbst nochmal mit Dingen aufräumen und abschließen, können Dinge nochmal aussprechen, die ihnen vielleicht noch auf der Seele liegen, die sie mit ihrer Verwandtschaft vielleicht nicht besprechen können, weil es vielleicht auch um diese Menschen geht. Ich erlebe auch manchmal noch, dass dann nochmal Versöhnungen möglich sind. Und das ist natürlich nicht in jeder Minute, in jeder Stunde so, dass wir über diese Dinge reden. Manchmal gehen wir auch nur spazieren und gucken die Bäume an, die ausschlagen oder whatever. Aber dieses Bezeugen des Lebensweges und dieses letzten Weges, das ist für viele Menschen sehr, sehr tröstlich, das zu erleben. Die kommen dadurch mehr zur Ruhe und können mehr einverstanden sein, häufig mit dem, was ihnen als nächster Schritt bevorsteht.
Und letztlich, so habe ich erfahren vorab, sind Sie über Ihre Arbeit als Sterbebegleiterin und Trauerbegleiterin auch zu Ihrem Beruf als professionelle Aufräumerin gekommen. Wie hängt das zusammen?
Ich hatte tatsächlich mal eine Anfrage von einer Trauerbegleiterin, mich mit einer Klientin von ihr zu treffen, die aus der Reha kam und vollkommen überwältigt war von der Fülle der Dinge in ihrem Haus. Die war so überfordert damit, in diese Wohnung zurückzukommen, dass sie im Grunde sich direkt wieder in die Klinik begeben wollte. Und da bin ich dann zu ihr gegangen und wir haben darüber gesprochen, zunächst mal einen Platz zu schaffen, an dem sie innerlich zur Ruhe kommt. Und da war es so, dass sie mir ihr Sofa zeigte und sagte, das ist ihr Platz, wo sie zur Ruhe kommt. Und im nächsten Atemzug zeigte sie auf eine Reihe von Leitsordnern, die noch von ihrem verstorbenen Mann waren. Und sie sagte mit gequälter Stimme, oh Gott, die muss ich alle noch durchgucken. Und dann war mir klar, an diesem Platz kann sie nicht zur Ruhe kommen, wenn sie dort immer von diesen Ordnern angeguckt wird. Und dann haben wir zunächst mal diese Ordner aus diesem Raum geschafft.
Das ist wahrscheinlich die schwierigste Aufräumaufgabe und die emotional forderndste, den Nachlass eines geliebten Menschen zu ordern und auch eine der größten. Also wenn da ein ganzes Leben in einer Wohnung rumsteht, mit dem einen viel, viel verbindet, das ist noch eine ganz andere Nummer, als wenn man seinen Kleiderschrank leer räumt.
Genau, die Sachen von einer verstorbenen Person sind mit Erinnerungen verbunden, mit der Energie dieser Person aufgeladen. Und es ist ja so, wenn jemand gestorben ist, dann kommt nichts mehr dazu. Wenn ich jetzt die Zahnbürste wegwerfe, dann war es die letzte Zahnbürste, die diese Person hatte. Und das ist ein Schmerz, der wirklich unüberwindbar sein kann. Und da muss man auch auf den richtigen Zeitpunkt warten. Das kann sehr lange dauern, das kann nie kommen. Aber wenn jemand so überfordert ist von all diesen Dingen in der Wohnung und merkt, es ist zu viel, dann ist es Zeit, langsam damit anzufangen, Dinge wegzuräumen.
Sie haben in Ihrem Buch auch ein ganzes Kapitel geschrieben über eine schwedische Tradition, die ich überhaupt nicht kannte, die Ihnen wohl sehr imponiert hat. Jedenfalls haben Sie darüber sehr ausführlich geschrieben. Death Cleaning, was ist denn das? In Schweden soll das eine Tradition sein?
Es wird behauptet, ich kenne keine Schweden, aber es gibt Bücher darüber. Oder ein eigentlich Klassiker darüber. Und da geht es darum, dass man in der Lebensmitte oder im letzten Lebensdrittel einmal kräftig entrümpelt. Und zwar als so eine Art Initiationsritus. Weil jetzt ein neuer Lebensabschnitt kommt, vielleicht nach Renteneintritt. Und man erstens die Nachkommen, wenn man selber dann stirbt, deswegen heißt es Death Cleaning, entlastet, damit die nicht in ihrer Trauer noch vor einer überwältigenden Fülle von Dingen stehen, die sie entsorgen müssen, wo vielleicht ihr eigenes Herz auch noch dran hängt. Und außerdem profitiert man selbst am allermeisten davon. Wir gestehen uns das ja manchmal nicht zu, dass nach dem Renteneintritt noch ganz viel Leben kommt. Und dann repräsentiert die Wohnung im Grunde bessere Zeiten und früher war alles besser. Aber wir sollten uns vielleicht überlegen, ob wir mit leichtem Gepäck in die Zukunft segeln, damit noch ganz viel Platz ist für Neues, auch im übertragenen und im wahren Sinne.
Den man dann füllen kann mit Emotionen, mit Erlebnissen, aber nicht unbedingt mit Krempel.
Genau.
Dorothea Rode ist bei uns zu Gast und ein bisschen hatte ich den Eindruck, dass die Tätigkeiten der Trauerbegleiterin und des Aufräumcoach sich hier und da treffen, bei der sicherlich allerschwierigsten Aufgabe aufzuräumen, nämlich wenn man den Nachlass eines anderen Menschen übernimmt und ordnet. Ist Ihnen da vielleicht ein Beispiel besonders in Erinnerung geblieben, wo Sie für sich selbst gemerkt haben, ja, das tut jetzt so gut?
Ja, es gibt tatsächlich eine Geschichte von einer Frau, die einen großen Sessel in ihrer Wohnung hatte, auf dem tatsächlich ihr Mann die letzten Monate seiner Krankheit und seines Lebens verbracht hat und in dem er auch gestorben war. Und dieser Sessel, den hat nie wieder jemand benutzt. Das war sein Sessel. Und der stand da und war mit ganz viel Emotionen natürlich verbunden. Und sie wollte ihn loswerden und auch nicht. Und dann ist der Sessel tatsächlich irgendwann mal, hat sie all ihren Mut zusammengenommen, aus der Wohnung getragen worden. Jemand hat ihre Hand gehalten dabei. Und als dieser Sessel draußen stand, war diese Frau wahnsinnig erleichtert. Das hatte sie nicht erwartet.
Hatte sie gedacht, sie holt ihn wieder rein?
Sie hatte befürchtet, alle Beteiligten ehrlich gesagt hatten ein bisschen befürchtet, dass sie es nicht schaffen würde, dieses Teil loszulassen. Und erst als der draußen stand, hat sie gefühlt, welche Last dieser Sessel für sie auch gewesen ist.
Die Magie der Dinge und die Kunst des Loslassens, das Buch, das Sie geschrieben haben, hat in solchen Erlebnissen wohl auch eine wichtige Wurzel und eben viel auch das Wort Mut. Also Ordnung schaffen hat, wenn es sich um eine große, es ist auch eine große Aufgabe, hat auch was mit Mut zu tun.
Ja, man muss wirklich den Mut haben, sich diesen Emotionen zu stellen, die mit dem Loslassen einhergehen. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Man muss den Mut haben zu sagen, es kann sein, dass ich es bereue, ich tue es trotzdem. Man muss den Mut haben, Fehler zu machen. Ich bin ein großer Fan davon, Fehler zu machen.
Aber wenn wir es mal rumdrehen, der überquellende Dachboden, der in einer Familie, womöglich auch ohne, dass jemand gestorben ist, ein großes Problem und auch eine Last ist, der ist ja auch eine Schatzkammer. Der erzählt ja die ganze Familiengeschichte. Wenn man als Kind da rumwuselt, dann findet man womöglich die Liebesbriefe seiner Oma oder auch dann gar nicht schön, die NSDAP-Mitgliedschaft des Großvaters. Sowas bringt ja auch im besten Fall Dinge in Gang. Das ist ja auch eine Schatzkammer. Da ist ja die ganze Familiengeschichte drin.
Das stimmt. Briefe Und Erinnerungsstücke sind eine Schatzkammer. Aber kaputte Stühle eher nicht. Also ein zusammengebrochener Gartentisch, der aufgehoben wird, ist keine Schatzkammer. Da würde ich tatsächlich unterscheiden. Ich würde auch Erinnerungsbriefe nicht wegwerfen und vielleicht NSDAP-Bücher. Das sagt einem viel über die Familiengeschichte und über einen selbst.
Und in der eigenen Wohnung, man kriegt ja manchmal ja, Geschenke von sehr lieben Menschen, die weder zum eigenen Geschmack noch in die eigene Wohnung passt. Irgend so ein Nippes-Zeug, wo man denkt, hätte sie eigentlich sehen können, dass bei mir kein Nippes steht. Und womöglich holt man das bei jedem Besuch dieses lieben Menschen wieder vor und stellt es kurzfristig ins Regal. Auch nicht die Lösung. Was erzählen Ihnen solche Fälle?
Das zeigt mir, dass es eine ganz enge und liebevolle Verbindung zu der schenkenden Person gibt und man natürlich diese Person nicht kränken möchte, indem man das Geschenk nicht ehrt. Andererseits empfinde ich das als eine Last, Dinge aufheben zu müssen, die jemand anders mir zugedacht hat. Ich bin wirklich der Meinung, in meiner Wohnumgebung müssen nur Sachen sein, ich brauche nur Dinge, um mich herum zu haben, die ich wirklich gerne haben möchte. Und man kann sagen, wenn diese Person, die mir diesen Nippes geschenkt hat, den beim nächsten Mal nicht vorfindet, könnte es sein, dass sie daraus lernt, mir nicht weiter Nippes zu schenken. Das kenne ich aus meiner Familie.
Und was horten Sie womöglich selber? Wo muss sich Dorothea Rode disziplinieren und sagen, oh, schmeiß doch mal was weg, tu das doch mal, was du anderen sagst?
Ehrlich gesagt tendiere ich gar nicht zum Horten. Mich stresst Horten eher. Gerade, also Horten bedeutet ja Sicherheit für viele Menschen, auch Vorräte anzulegen. Ich habe noch nicht mal eine Dose Mais im Vorratsschrank. Ich will das nicht.
Wir hatten in Berlin ein paar Tage Stromausfall, der zehntausende Menschen betraf. Da sind die, die nur Dose Mais im Vorratsschrank haben, eindeutig im Vorteil.
Aber warum? Der Laden hat ja trotzdem geöffnet gehabt. Ich hätte mir ja eine Dose Mais holen können. Ich konnte sie nur nicht zubereiten, weil kein Strom da war.
Sie wissen, was ich meine.
Ich weiß,
ein bisschen begrenzter Vorrat ist vielleicht gar nicht dumm.
Das stimmt. Und ich bin auch kein Freund, keine Freundin davon zu sagen, mach das nicht. Jeder, dem es gut tut, der soll bitte Dinge bevorraten, Wasser, eine Dose Mais, eine Dose Ravioli. Und deswegen, es geht mir nicht um ein Dogma, es geht gar nicht um Minimalismus, sondern es geht darum, was tut mir gut, das zu erkennen.
Wie lange haben Sie für sich selber gebraucht, um zu dieser Klarheit zu finden?
Bis heute. Ringe ich noch darum. Ich kann sagen, es war ein langer Weg. Das ist eigentlich mein ganzes Leben gewesen, dass ich immer wieder gemerkt habe, darf ich mir überhaupt zugestehen, was mir gut tut? Oder sind meine Bedürfnisse vielleicht gar nicht so wichtig und die Bedürfnisse anderer wichtiger? Natürlich habe ich auch viele Jahre Dinge stehen gehabt, die ich nicht haben wollte, weil ich dachte, ich muss sie aufbewahren, weil sie ein Fehlkauf waren, weil sie ein Geschenk waren. Heute gestehe ich mir das zu. Das ist in den letzten Jahren noch mal radikaler geworden bei mir, dass ich mir zugestehe, meine Bedürfnisse ernst zu nehmen.
Frau Rode, Sie haben uns erzählt von Ihrem nach außen hin ziemlich unorthodoxen Lebensweg. Also mal dies, mal das gemacht, viel gesucht, Blumen verkauft, lange studiert. Haben wir gar nicht angesprochen. Deutsch haben Sie auch mal als Fremdsprache gelehrt, im Ausland gelebt. Also so ein bisschen rumgeturnt. Und man könnte ja sagen, unordentliches Leben. Für Sie ist das aber stimmig, oder?
Ja, es sieht unglaublich chaotisch aus, mein Lebensweg. Und ich habe lange gehadert damit, dass ich nicht so diese eine Sache hatte. Ne, ich werde Tierärztin und das bin ich jetzt 40 Jahre lang und so, irgendwie sowas in die Richtung. Das war bei mir nie der Fall, sondern ich bin wirklich ein bisschen durchs Leben gestolpert. Aber im letzten Jahr ist mir dann gedämmert, vielleicht war das alles richtig so, vielleicht sollte das so sein. Vielleicht habe ich auf die Weise all das gelernt und diese vielen Erfahrungen machen können, die ich gemacht habe. Vielleicht wäre ich gar nicht da, wo ich jetzt bin. Wenn ich nur diesen einen Beruf gehabt hätte, ich finde, das passt eigentlich total zu mir, weil ich so ein neugieriger Mensch bin und immer gerne Neues lerne.
Womöglich gab es einen inneren Plan, der planlos entstanden ist.
So wird es gewesen sein.
Was machen Sie daraus noch in Zukunft?
Ich habe vor, beziehungsweise auch schon angefangen, noch wieder ein neues Buch zu schreiben, das Arbeitstitel jetzt Kein Plan heißt. nämlich über mein Leben, das völlig planlos war und dann doch einem inneren Plan offenbar gefolgt ist.
Dann hoffe ich Ihnen, dass Ihnen das gelingt und dass Sie damit anderen Menschen Mut machen. Vielen Dank für Ihren Besuch, Frau Rode, und alles Gute weiterhin.
Vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch, Frau Timm. Danke sehr.
Und Frau Rode, Aufräumcoach und Trauerbegleiterin, hat über das Aufräumen auch dieser Tage noch ein Buch geschrieben. Danke auch dafür.